Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sollten loslegen, ganz einfach, weil wir hinten raus nicht viel Luft haben, weil dann ja gleich die nächste Anhörung auch folgt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Sachverständigen, sehr geehrte Vertreter der Bundesregierung, ich begrüße Sie ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die heute wieder als eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit unseren Sachverständigen ist. Vorab möchte ich die Sachverständigen bitten, mit ihrem Namen, Klarnamen, im WebEx sich anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Die im Saal anwesenden Abgeordneten bitte ich, mit Ihrem Endgerät in die Sitzung sich einzuwählen und dieses Gerät ebenfalls stumm zu schalten. Ihre Fragen stellen Sie über die Tischmikrofone. Zum weiteren Verfahren komme ich dann gleich noch mal zurück. Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute in der heutigen Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP zur Weitergeltung von Rechtsverordnungen und Anordnungen aus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite angesichts der Covid-19-Pandemie, also Covid-19-Rechtsverordnungs-Weitergeltungsgesetz. Dazu kommt der Antrag der FDP, epidemische Lage von nationaler Tragweite beenden, Bevölkerung weiter schützen, Parlamentsrechte wahren. Auf der Drucksache 19-20046, oben die Drucksache, das war 19-20042. Und ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Pandemierat jetzt gründen, mit breiter wissenschaftlicher Perspektive besser durch die Corona-Krise, mit der Drucksache 19-20656. Gesetzentwurf und Antrag der FDP-Fraktion drehen sich um die Feststellung, dass die derzeitig geltende epidemische Lage von nationaler Tragweite beendet werden kann. Nach Ansicht der FDP sind die Voraussetzungen nicht mehr gegeben. Die Zahl der Corona-Infektionen entwickle sich moderat und es gebe genügend freie Intensivbetten, sodass keine Destabilisierung des Gesundheitssystems drohe. Da mit der Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite fast alle Rechtsverordnungen außer Kraft treten, es aber Verordnungen beispielsweise zur Unterstützung von medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen gebe, die weiterhin erforderlich seien, müssten diese vom Gesetzgeber neu geregelt werden. Bis zum Abschluss eines solchen Gesetzgebungsverfahrens soll das Covid-19-Rechtsverordnungs-Weitergeltungsgesetz als Übergangsgesetz die Lücke schließen. Damit würden die Rechtsverordnungen bis zum 30. September 2020 in Kraft bleiben. Bündnis 90 Die Grünen verfolgen mit ihrem Antrag das Ziel, einen unabhängigen wissenschaftlichen Pandemierat einzurichten. Dieser soll mit Expertinnen und Experten der unterschiedlichsten Fachrichtungen besetzt sein, sich international vernetzen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen in der Corona-Krise entwickeln. Soweit ein kurzer Überblick dessen, was wir heute diskutieren. Bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz etwas zum Ablauf der Anhörung erklären. Die Anhörung dauert insgesamt 90 Minuten. Diese 90 Minuten werden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke verteilt. Auf die Unionsfraktion entfallen 32 Minuten, auf die SPD-Fraktion 19 Minuten, auf die AfD-Fraktion 11 Minuten. Auf die FDP-Fraktion 10 Minuten und auf die Fraktionen Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen jeweils 9 Minuten. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Nur so können möglichst viele Fragen gestellt und beantwortet werden und damit auch möglichst viele Aspekte der vorliegenden Anhörungssachverhalte aufgeklärt werden. Die aufgerufenen Sachverständigen sollten vor der Beantwortung der Fragen daran denken, ihr Mikrofon und ihre Kamera freizuschalten und sich mit Namen und Verband vorzustellen. Sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie für uns auf dem Videowürfel im Saal zu sehen und zu hören. Des Weiteren bitte ich alle im Saal Anwesenden, ihre Mobiltelefone wie immer auszuschalten. Ein Klingeln, das ist allgemeine Praxis, kostet 5 € für einen guten Zweck. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung zeitversetzt im Parlamentsfernsehen gezeigt wird. Das Wortprotokoll der Anhörung wird in den nächsten Tagen auf der Homepage des Ausschusses veröffentlicht. An dieser Stelle möchte ich denjenigen Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt haben, herzlich dafür danken. Dann können wir jetzt beginnen. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Fraktion der CDU-CSU und dort mit der Kollegin Mark.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Drosten. Herr Professor Drosten, die Autoren des Gesetzentwurfs gehen ja nun davon aus, dass zumindest beim Stand der Einbringung des Entwurfs eine Gefährdung des öffentlichen Gesundheitssystems durch das Coronavirus nicht mehr besteht. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Herr Professor Drosten, ja. Sie haben das Wort.
einen wesentlichen Anteil hatten in den getesteten Reiserückkehrern. Und da ist die Quelle der Infektion im Ausland und nicht in Deutschland. Das heißt, diese Fälle sind kein Anzeiger eines noch unerkannten Infektionsgeschehens in Deutschland, wie das bei jedem anderen in Deutschland diagnostizierten Fall der Fall ist. Das heißt, hier ist nicht die dunkle Infektionsmasse bei uns, sondern im Ausland. Sodass wir das jetzige Zurückgehen der Fälle nicht falsch verstehen dürfen. Das ist also nicht alles nur eine geisterhafte Testerscheinung, sondern das ist die Reiseeintragung und die ist isoliert zu betrachten. Wir haben gleichzeitig eigentlich eine stabile, basale Inzidenz in Deutschland und das ist ein großer Gewinn, den wir erzielt haben durch unseren relativ frühen, effizienten Lockdown. Und davon werden wir noch eine erhebliche Zeit profitieren, bis in den Herbst hinein. Aber es ist nicht zu erwarten, dass das so bleibt. Denn die Bevölkerungsstruktur und andere Gegebenheiten in Deutschland, auch das Virus, das ist nicht anders als in anderen Ländern. Und wir sehen jetzt in Ländern, in denen eine höhere Inzidenz im Hintergrund immer gewesen ist, so wie in Spanien, Frankreich, leider auch jetzt in England, dass die Fälle schon ansteigen, obwohl wir gerade erst Anfang September haben. Und es gibt verschiedene Effekte, die alle zusammenkommen, die dazu führen werden, dass also die reine Fallinzidenz mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch bei uns genauso ansteigen wird. Dann ist natürlich die Frage, die dahinterliegende Mortalität, also die Toten, warum stirbt im Moment keiner daran? Da gibt es auch mehrere Effekte, die das erklären. Der eine Effekt, der das wahrscheinlich alles überwiegt, ist, dass vor allem junge Bevölkerungsanteile sich jetzt infizieren. Wir sehen gerade in Südfrankreich, dass dort jetzt zunehmend das Ganze wieder in ältere Bevölkerungsanteile eingetragen wird und auf dieser Basis jetzt auch die Krankenhausaufnahmen wieder steigen. Also es sind dieselben Effekte, die wir auch im Frühjahr schon gehabt haben. Es gibt kleine Argumente zu sagen, vielleicht kommt es doch nicht so schlimm. Also es gibt kleine Fortschritte in der Behandlung, zwei Medikamente, die man einsetzen kann auf der Intensivstation, aber die Verstorbenen sind ja nicht alles, was man verhindern muss, sondern eben auch die schweren Krankheitsausgänge. Und die sind damit jetzt nicht kuriert. Also die Krankheitsschwere ist eigentlich nicht verändert. Und es gibt einen anderen Punkt, den man nicht von der Hand weisen kann. Das ist, wir wissen nicht, ob nicht die Verwendung von Alltagsmasken in großer Verbreitungsweite, ob das nicht dazu führt, dass im Durchschnitt die erhaltene Virusdosis in einer Infektion geringer ist und dass im Durchschnitt deshalb Krankheitsverlauf auch wenig tödlich sein könnte. Aber das ist eine reine Spekulation. Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Und es gibt umgekehrt eben Länder, in denen man sagen kann, es wurde von Anfang an durchgängig Maske getragen. Dazu gehören sehr viele asiatische Länder und trotzdem ist es zu großen Ausbrüchen gekommen. So kann ich es zusammenfassen und meine Einschätzung ist, auf dieser Basis geht überhaupt nicht, dass sich die Grundsituation verändert hat.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt für die Union der Kollege Henrich.
Herr Professor Wollenschläger, mich würde interessieren das Thema Parlamentsrecht. Das ist natürlich für uns ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Und deswegen die Frage an Sie, wie Sie den vorliegenden Gesetzesentwurf und Antrag bewerten. Scheint es aus Ihrer Sicht notwendig, dass wir die epidemische Lage von nationaler Tragweite jetzt aufheben?
Das Wort hat Herr Professor Wollenschläger.
Ja, vielen Dank. Der Bundestag ist verpflichtet, die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufzuheben, wenn die Voraussetzungen hierfür entfallen sind. Und das hat der Bundestag auch kontinuierlich zu beobachten. Aber um das Ergebnis vorwegzunehmen, meines Erachtens besteht aktuell keine Pflicht zur Aufhebung. Und ich möchte das in meiner kurzen Stellungnahme in zwei Schritten begründen. Erstens die Voraussetzungen für die Feststellung darlegen, und zweitens auf dieser Basis die aktuelle Situation bewerten. In Konkretisierung des relativ weiten Wortlauts von § 5 Absatz 1 Infektionsschutzgesetzes lassen sich meines Erachtens Gesichtspunkte für die Voraussetzungen sowohl aus den Gesetzesmaterialien als auch aus einer systematischen und teleologischen Auslegung dieser Norm entnehmen, sodass man auch nicht sagen kann, es bestünden keine Voraussetzungen für die Feststellung. Die entscheidenden Aspekte sind erstens das Vorliegen einer sich grenzüberschreitend ausbreitenden übertragbaren Krankheit, Zweitens die Dynamik der Ausbruchssituation. Drittens eine erhebliche Gefährdung für die öffentliche Gesundheit. Viertens nur begrenzte Möglichkeiten auf Landesebene, dem entgegenzuwirken. Ein exekutiver Handlungsbedarf und damit der Bedarf nach raschem und flexiblem Handeln. Und dieser Handlungsbedarf muss sich auf verschiedenen Feldern zeigen, was sich aus den Handlungsbefugnissen ableiten lässt. Da geht es einmal um die Gesundheitsversorgung vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, eine Destabilisierung des Gesundheitssystems vorzubeugen. Es geht um den grenzüberschreitenden Reiseverkehr. Es geht um Finanzhilfen zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Gesundheitsämter. Es geht um die Sicherstellung der Ausbildung in Gesundheitsfachberufen. Und es geht um die bundesweite Koordinierung durch das BMG und das Robert-Koch-Institut. Und all diese Gesichtspunkte hat der Bundestag im Rahmen seiner Feststellungsentscheidung beziehungsweise bei der Frage, ob die Feststellung aufzuheben ist, zu berücksichtigen. Ganz wichtig, bei dieser Feststellung kommt dem Bundestag angesichts der komplexen Risikobewertungen und auch Prognosen erfordernden Entscheidungssituationen eine Einschätzungsprärogative zu. Und hierbei kann natürlich auch die Signalwirkung an die Bevölkerung durch eine Aufhebung berücksichtigt werden. Der Spielraum ist allerdings begrenzt angesichts des nicht unbeträchtlichen Ausmaßes der eingeräumten Verordnungsermächtigungen, wobei dieser Aspekt, das kann ich vielleicht später gerne noch vertiefen, differenziert zu sehen ist. Bewertet man nun abschließend die aktuelle Situation, so bestehen meines Erachtens, und das ist ja auch bei Herrn Drosten gerade angeklungen, aufgrund der aktuellen Risikoeinschätzungen des RKI wesentliche für die Bejahung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite relevante Parameter, so die Dynamik, das bundesweite Ausbruchgeschehen, die erhebliche Gefährdung für die öffentliche Gesundheit. Richtig ist, und das zeigt ja auch die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, dass die Ressourcenbelastung des Gesundheitssystems aktuell für gering erachtet wird, aber in der Risikoeinschätzung findet sich auch der Hinweis auf die Möglichkeit einer sehr schnellen örtlichen Zunahme und damit einhergehende entsprechende Belastungen für Gesundheitswesen und Versorgungsinfrastruktur. Und damit lässt sich auch die erforderliche Notwendigkeit einer Destabilisierung des Gesundheitssystems vorzubeugen bejahen. Es ist ja nicht erforderlich, dass schon eine Destabilisierung eingetreten ist. Und die Gewichtung all dieser Parameter, die ich aufgezeigt habe, obliegt dem Bundestag. Vielen Dank einmal soweit.
Vielen Dank. Die nächste Frage für die Union stellt der Kollege Kippels.
Ja, vielen herzlichen Dank. Die Frage richtet sich nochmal an Herrn Professor Wollenschläger. Und ich möchte einen Aspekt Ihrer Ausführungen nochmal herausgreifen. Die Autoren des Gesetzentwurfs scheinen davon auszugehen, dass für die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite allein die Gefährdung der Infrastrukturen des Gesundheitswesens ausschlaggebend sein soll. Ich verstehe das so, dass sich das nicht mit Ihrer Einschätzung deckt. Könnten Sie dies vielleicht noch mal vertiefend erläutern?
Das Wort hat Herr Professor Wollenschläger.
Ja, danke auch für die Frage. Also da haben Sie mich richtig verstanden. Meines Erachtens ist die Frage einer Gefährdung der Infrastrukturen des Gesundheitswesens nicht alleine entscheidend. Wie ist das zu begründen? Diese Voraussetzung der Infrastrukturrelevanz wird ja gewonnen im Wege einer systematisch-teleologischen Auslegung aus den Handlungsbefugnissen, die vorgesehen sind für den Fall einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und richtig ist natürlich, dass sich zahlreiche dieser Handlungsbefugnisse auf die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung beziehen, sodass hier ein wesentlicher Aspekt liegt, auch in Einklang mit den Gesetzesmaterialien. Aber ganz wichtig ist, Ausschließlichkeitscharakter kann dieser Aspekt nicht beanspruchen. Das zeigt bereits ein Blick auf die Handlungsbefugnisse, die sich ja nicht in Maßnahmen bezogen auf die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur beschränken, sondern etwa auch Befugnisse hinsichtlich des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs vorsehen, hinsichtlich Finanzhilfen, hinsichtlich Sicherstellung der Ausbildung etc. Und diesem Katalog wohnt ja auch eine gewisse Offenheit inne, was ich auch in meiner Stellungnahme gezeigt habe. Zweiter wichtiger Punkt, ebenso wenig kann eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit mit einer Gefährdung der Gesundheitsinfrastruktur gleichgesetzt werden. Es ist natürlich richtig, dass das Schutzgut öffentliche Gesundheit einen überindividuellen Bezugspunkt aufweist. Allerdings kann ein solcher überindividueller Bezugspunkt auch bei einer Bedrohung einer Vielzahl von Personen aufgrund der Epidemie gegeben sein. Und das entspricht auch dem gesetzlichen Begriffsverständnis etwa im Durchführungsgesetz zu den internationalen Gesundheitsvorschriften, wo ja auch ein Bezug der Gefahr für die öffentliche Gesundheit auf Ereignisse, die die Gesundheit von Bevölkerungsgruppen beeinträchtigen, vorgenommen wird. Also das ist das eine, keine ausschließliche Relevanz. Aber jenseits dessen möchte ich, wie gerade eben, auch nochmals betonen, dass auch aufgrund der Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts von der Notwendigkeit einer Destabilisierung des Gesundheitssystems vorzubeugen, nach wie vor ausgegangen wird. Ich hatte das ja gerade eben erwähnt. Zwar zeigt die Risikobewertung, dass aktuell die Belastung gering ist, aber gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass sich das örtlich sehr schnell ändern kann mit entsprechenden Auswirkungen auch für die Infrastruktur, sodass eine Vorbeugung auch in Einklang mit dem, was Herr Drosten ja gerade eben ausgeführt hat, nach wie vor gegeben ist. Und letzter Punkt, man muss meines Erachtens auch zwei Aspekte trennen, nämlich einmal die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und dann die Aktualisierung einzelner Befugnisse, die hieran geknüpft sind. Wenn bei diesen Befugnissen zu Recht eine restriktive Handhabung auch mit Blick für Gefahren für die Gesundheitsinfrastruktur gefordert ist, bedeutet es nicht, dass das eins zu eins auf die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite zu übertragen ist, weil diese Lage ja an viele Faktoren, wie ich das gerade ausgeführt habe, anknüpft. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Riebsamen.
Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Drosten. Wir erachten es bei der aktuellen Infektionslage nicht für angezeigt, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu beenden. Wir wollen jetzt die richtigen Maßnahmen treffen, um der Pandemie zu begegnen. Wo sehen Sie als Virologe im Moment den dringendsten Handlungsbedarf?
Das Wort hat Herr Professor Drosten.
Ja, ich glaube, man muss verstehen, dass ich da jetzt als Virologe argumentiere. Kliniker würden vielleicht sagen, man muss da mehr für die Krankenhäuser tun und auch an der Bettenkapazität arbeiten und so weiter, falls eben doch was passiert. Ich würde auch raten, da vielleicht noch einen klinischen Experten zu hören. Aber jetzt mal aus einer virologisch, vielleicht auch etwas epidemiologischen Sicht, ist es eben so, dass wir nicht übersehen dürfen, dass wir in dieser deutschen Sonderrolle nur deswegen sind, weil wir es ganz am Anfang geschafft haben, relativ früh zu bremsen. Also mit relativ meine ich relativ zur unbekannten, unmessbaren Dunkelziffer in der Bevölkerung. Wir haben diese unerkannte Inzidenz sehr früh gesehen durch Labortestung und dann reagiert. Da war viel Können dabei, also viele Labore in Deutschland haben ganz schnell es geschafft, diesen Test aufzubauen und haben die richtige Entscheidung getroffen, einfach mitzutesten. Da war ein bisschen Glück auch dabei. Bei uns sind eben die frühen Fälle nicht schon Mitte Januar angekommen, sondern doch wahrscheinlich erst Ende Januar, Anfang Februar und haben sich dann ein bisschen aufgeschaukelt. Und es waren eben große Teile dieser direkten Importierungen aus Italien. Und wir haben das also ganz früh kontrolliert. Und dann haben wir nach unserem Lockdown recht schnell eine Situation erreicht, in der man eigentlich lockern konnte. Und das hatte keine Konsequenzen. Und das hat es bis heute. Ich habe ja vorhin schon mal kurz kommentiert zu den Urlaubsimporten, also diese scheinbare kleine Welle im Sommer, die vielleicht jetzt doch nicht unbedingt das widerspiegelt, was in der Bevölkerung ist. Also wir haben weiterhin wenig Infektionsaktivität. Und darauf ruhen wir uns ein bisschen im Moment aus. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste zu wissen. Also viele Annahmen, die wir im Moment treffen hinsichtlich der Effizienz von Maßnahmen, die wir im Moment haben, wo wir auch dann jetzt immer weiter lockern, die sind gar nicht überprüft. Da ist es nicht so, dass die belastet worden sind. Also dass man jetzt sagen könnte, wir haben mal ausprobiert, was denn ist, wenn man jetzt Veranstaltungen doch wieder zulässt in einem größeren Bereich. Und viele, viele ähnliche Dinge, die jetzt also passiert sind. Beispielsweise auch, um mal eine prominente Aussage hier aufzunehmen. Ich würde nicht die Aussage unterschreiben, dass man aus dem heutigen Wissen heraus damals den Einzelhandel komplett offen gelassen hätte. Damals hatten wir keine Alltagsmasken. Es gab sie einfach nicht. Und heute haben wir Alltagsmasken und wir sagen, naja, es geht ja gut. Aber in Wirklichkeit wissen wir nicht, ob es deswegen gut geht,
weil wir Alltagsmasken tragen oder weil wir bestimmte Geschäfte jetzt doch wieder geöffnet haben und deren Belüftungskonzept und Hygienekonzept doch so gut ist, oder ob es einfach daran liegt, dass nun mal wenig eingetragen wird, weil nun mal wenig da ist an Infektionslast. Und ich kann immer nur zum Blick in das europäische Ausland raten, wo wir eine andere Situation haben, obwohl wir die nicht haben sollten. Die Bevölkerung ist da genauso zusammengesetzt wie bei uns. Es gibt vielleicht ab und zu hier und da ein bisschen mehr Generationenhaushalte in Südeuropa, aber das ist es auch schon. Und ich muss einfach immer wieder das betonen, dass das das Allerwichtigste ist. Wir sind in einer Niedrig-Inzidenz-Situation und was wir eben machen müssen, ist das so halten. Das Allerbeste, was wir machen können, ist die Inzidenz niedrig halten und wachsam bleiben. Und dazu gehören eben Dinge, die so bona fide Ratschläge sind. Also wo man sagt, das muss nach aller Kenntnis der Daten schon einen Fokus haben. Und das ist immer da, wo viele Leute zusammenkommen. Das muss einfach verhindert werden, vor allem da, wo sie in Räumen zusammenkommen. Und da kollidieren natürlich Lockerungsbestrebungen. Und wir haben in anderen Bereichen, wo wir also 1:1 Kontakte haben, der Friseur und so weiter, oder quasi 1:1 Kontakte, da haben wir natürlich inzwischen die Kenntnis, auch weil wir wissen, wie sich die Infektionskrankheit ausbreitet. Die breitet sich also eher in Infektionsgruppen aus, die aneinander anschließen und weniger in Form von Einzelübertragungen. Da haben wir vielleicht eine Möglichkeit, auch zu lockern. Aber das Entscheidende ist, dass wir jetzt nicht übersehen, dass wir ein Hochkochen der Situation haben, dass wir das nicht zu spät bemerken. Dazu gehört natürlich der Einsatz von Diagnostik. Und der Einsatz von Diagnostik ist nach meinem Dafürhalten weiterhin symptomgerichtet zu machen. Das heißt, auch in der jetzt schwereren Zeit der höheren Inzidenz von allgemeinen Erkältungskrankheiten sollten wir dennoch nicht einfach ganz weit flächendeckend testen, denn das überlastet auch wieder die Laborsysteme, sondern wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Diagnostik dort vorhanden ist, wo auch ein Symptom auftritt. Da haben wir natürlich dann verschiedene technische Möglichkeiten. Also die Antigenteste, die jetzt kommen, sind wichtig. Die werden möglicherweise auch in einigen Bereichen noch weitere Maßnahmen erlauben. Da können wir jetzt, also weitere Lockerungen, da sind wir jetzt hier, können wir nicht so ins Detail gehen. Aber da ist es eben relativ wichtig, dass auch auf der regulativen Ebene das Bundesministerium für Gesundheit doch Handlungsspielraum und Handlungskompetenz hat, um Dinge zu ermöglichen, die wirklich notwendig sind im Bereich von Diagnostik. Ich würde aber auch raten, noch andere Experten, gerade mit einem anderen Fokus dazu nochmal zu hören, besonders auch mit einem klinischen Fokus.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Henke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann gebe ich die Frage, die Herr Professor Drosten auch an die Kliniker gerichtet haben möchte, an Herrn Professor Janssens weiter von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Sie haben uns ja dargelegt, dass Sie die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht beenden würden. Aber vielleicht können Sie tatsächlich zusätzlich auch die Frage beantworten, wo Sie den dringendsten Handlungsbedarf aus Ihrer Erfahrung sehen.
Das Wort hat Herr Professor Janssens.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Henke, liebe Damen und Herren, ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit. Ich finde, die Kollegen von Herrn Drosten haben ja schon wesentliche Punkte in seinem ersten, zweiten Statement genannt. Wir auf Seite der Kliniker und Seiten auch der Intensivmedizin wird ja in diesen Tagen auch viel diskutiert, dass wir derzeit wirklich die Betten gut aufgebaut haben, sie stabil aufgebaut haben. Und ich bin der festen Überzeugung, wir sind ja weit im Augenblick von dem entfernt, was wir im März und April gesehen haben. Da stimme ich Herrn Drosten ganz klar zu. Wir haben ja jetzt 1400 Neuinfektionen ja gestern auf heute gemeldet. Das ist eine stabile Situation, die wir jetzt sehen. Und wir blicken aber jetzt auf den Herbst. Und ich glaube, Herr Drosten hat schon anklingen lassen, dass wir auf den Herbst blicken mit einer gewissen Sorge, weil genau das passieren könnte, was Herr Drosten sagt. zum einen, zum anderen, dass wir natürlich jetzt die anderen Erkrankungen da reinbekommen und die sind zum Teil ja nicht nur banal, sondern wir werden auch die Influenza wieder zurückbekommen in die Kliniken und wir werden auch noch andere Viren, die hochkant ansteckend sind, Norovirus beispielsweise, die uns dann auch diese Isolationsbereiche wieder in Beschlag nehmen, sodass ich an dieser Stelle auch gemeinsam mit dem Präsidium der DIVI ganz stark dafür plädiere, zum jetzigen Zeitpunkt dem wohlgemeinten und staatsrechtlich vielleicht nachvollziehbaren Antrag der FDP nicht nachzugeben. Denn wir müssen tatsächlich die nächsten Monate wirklich in Abachtstellung sein. Und ich glaube, die Intensivmedizin wird eine Lösung des Problems sein, aber nicht die, sondern ich glaube, die Kollegen draußen, und ich sehe auch Herrn Gassen hier, die ja wirklich einen wesentlichen Anteil und die Gesundheitsämter dazu beigetragen haben, dass wir am Anfang tatsächlich die Krankenhäuser trotz eines starken Anstiegs der Infektionszahlen freigehalten haben. Und diese Situation ist jetzt im Vergleich zum März, April ganz anders. Wir haben jetzt die persönlichen Schutzausrüstungen vor Ort. Wir wissen jetzt in den Krankenhäusern genau, wie wir die Bereiche aufteilen. Covid-19, Non-Covid-19-Bereiche. Wir haben klare Hygienekonzepte draußen, auch in den stationären Pflegeeinrichtungen etc. Wir sind ganz anders aufgebaut. Und unsere große Sorge ist, dass man jetzt an der Stelle halt nachlässt, genau das, was Herr Drosten gesagt hat, nachlassen würde, was jetzt die Ausbreitung der Infektion betrifft. Und da ist Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Händehygiene an letzter Stelle. Das sind die Triggers aus unserer Sicht, die uns tatsächlich den Rücken frei halten wird, dass wir tatsächlich nicht wieder dahin kommen, nämlich in einen Lockdown. Ich glaube, das ist das allerwichtigste Moment, dass wir gesamtgesellschaftlich hier dran arbeiten. Das sieht die Intensivmedizin im Moment aus ihrer Sicht relativ entspannt. Ich sage das ganz ehrlich. Ich würde mal eher sagen, gespannt. Die Kapazitäten sind da. Wir sind jederzeit in der Lage, sehr schnell auf die Gegebenheiten zu reagieren. Und wir haben im Augenblick wirklich ein fettes Polster, dass wir das bewältigen können. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wollen es nicht, dass es dazu kommt. Und deshalb sind wir der Meinung, dass genau das Gesetz jetzt nicht wieder umgeändert werden sollte, sondern dass das da stehen bleibt, wo wir es jetzt im Moment haben. Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Kühne.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den, und zwar die Frage an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und zwar kommt ja gerade jetzt im Rahmen der Einbindung der Pandemie dem ÖGD eine wesentliche Rolle zu. Und ich nenne hier als nur als Beispiel die Nachverfolgung bei entsprechenden Kontakten. Vor diesem Hintergrund Ihrer Arbeit in den letzten Wochen, halten Sie es momentan für angeraten, jetzt die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufzuheben?
Das Wort hat Herr Dr. Bornhofen.
Ja, vielen Dank. Sowohl generell, auch jetzt gerade in meiner Stadt Offenbach, wir haben ja jetzt bis vor 2 Wochen die Hitliste der 7-Tages-Inzidenz in Deutschland angeführt, muss ich sagen, nein. Also wir können das nicht wieder alles aufgeben. Bei mir sitzen jetzt noch 10 Leute, die wir unterstützt vom Robert-Koch-Institut bekommen haben, um unsere aktuelle Lage zu unterstützen, um die Kontakte nachzuverfolgen, die vielen Anrufe zu stemmen. Also die Gesundheitsämter sind natürlich insgesamt, wenn man die Lage in Deutschland anschaut, sehr unterschiedlich belastet. Aber das Rhein-Main-Gebiet, also all diese Gebiete, die eben sehr viel, die Großstädte, die sehr viel mit auch den Urlaubern und Migration zu tun haben, die sind alle nach wie vor sehr stark belastet. Und ein Ausdruck ist zum Beispiel, wofür ich mich entschuldige, dass wir es nicht geschafft haben, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, weil wir einfach mit der Abarbeitung der jetzigen Fälle so belastet waren.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Henke.
Ja, die Fragen ähneln sich ja ein bisschen. Ich würde also auch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen darum bitten, uns eine Einschätzung zu dem Gesetzentwurf und dem korrespondierenden Antrag zu geben.
Das Wort hat Herr Kiefer.
Ja, herzlichen Dank. Herr Abgeordneter, ich will das auch unter Bezugnahme auf die Ausführungen der Vorredner noch mal auf den Punkt bringen. Ich glaube, der Spitzenverband sieht die inhaltliche Beurteilung ähnlich wie sowohl die Epidemiologen, weil wir glauben, dass es ein essentielles Anliegen sein muss in dieser Pandemie, die ja nach wie vor trotz einer sehr intensiven Lernkurve, die wir in den letzten Monaten gemeinsam machen konnten, aber nach wie vor eine Vielzahl von Unbekannten bereitet, dass es wesentlich ist, hier ein Stück weit dann auch die Handlungsfähigkeit und die erreichten Instrumente dann auch für die nächsten Monate aufrechtzuerhalten. Ich will ganz gerne nochmal erinnern, es ist ja nicht so, dass praktisch komplett im Wesentlichen durch Rechtsverordnung, durch den Bundesgesundheitsminister agiert worden ist, sondern wesentliche Entscheidungen, die auch dazu beigetragen haben, die Gesundheitsversorgung und die Gesellschaft im Rahmen der Herausforderungen dann auch zu stabilisieren, sind durch Gesetze des Deutschen Bundestags zustande gekommen, zum Beispiel das Krankenhausentlastungsgesetz, aber auch das Bevölkerungsschutzgesetz 1 und 2 und natürlich auch wesentliche finanzielle Entscheidungen über die Nachtragshaushalte, die im Parlament beraten und verabschiedet worden sind. Das heißt eigentlich eine situationsadäquate Mischung zwischen einerseits Beibehaltung natürlich der zentralen Funktion des Parlaments und andererseits gemäß der Herausforderung ein schnelles Agieren über Rechtsverordnung durch den Bundesgesundheitsminister. Und dann darf ich auch sagen, da hängt ja dann auch eine wesentliche Kette dran, dass dann vieles, was in der Pandemie gemacht, anders geregelt werden musste, erleichtert werden musste und Ähnliches dann auch durch die gemeinsame Selbstverwaltung von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen dann auch im Detail umgesetzt und gangbar gemacht worden ist. Also aus meiner Sicht ein Teil sozusagen von Vorgehen, was die jetzigen Ergebnisse ein Stück weit erklärt, neben anderen Punkten. Und in der Tat, also die Vorstellung, wir gehen als Bundesrepublik mit den falschen Schlüssen jetzt in den Herbst und lockern an den falschen Stellen und nehmen auch die gesetzgeberischen Instrumente sozusagen wieder zurück, gelten wir angesichts der Risikolage, wie sie nach wie vor besteht, für nicht angemessen zu früh. Richtig ist, einfach aus verfassungsrechtlichen Gründen, das immer wieder zu reflektieren. Aber wir kommen im Moment zu der Entscheidung, die Reflexion ist notwendig. Das Ergebnis sollte aber nach unserer Auffassung nicht sein, die Feststellung der Lage, wie sie vorgenommen worden ist, zu verändern, sondern es sollte fortdauern. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Mark.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja auch noch das Thema Pandemierat in der Anhörung. Und da stelle ich die Frage an Herrn Professor Janssens, wie er sich zum Vorschlag der Einrichtung eines Pandemierats stellt.
Das Wort hat der Professor Janssens.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, auch dazu Stellung zu nehmen. Wir haben das sehr ausführlich diskutiert, fanden das einen sehr interessanten Vorschlag von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Aber es werden ja da vier Positionen genannt in diesem Vorschlag, den Aufbau des Pandemierates. Und wir sind im Augenblick der Meinung, dass es sich nicht uns gänzlich erschließt, wieso zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir ein extrem gut funktionierendes Robert-Koch-Institut haben und wir jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt außerordentlich aktive wissenschaftliche Fachgesellschaften haben, die unter dem Dach der AWMF doch im Sinne einer Covid-19-Strategie sich zusammengefunden haben, in kürzester Zeit sehr ganz relevante, auch für die Gesundheitsversorgung, aber auch vielleicht sogar die Politik Vorschläge erarbeitet haben, kontinuierlich daran arbeiten, sodass wir schon der Meinung sind, dass viele dieser Aufgaben zum einen von der Behörde RKI, zum anderen aber auch von den aktiven Fachgesellschaften bearbeitet werden. Das ist der eine Punkt. Deshalb erschließt sich dieser Vorschlag uns nicht so ganz. Und zweitens, wenn dieser Vorschlag tatsächlich gefunden würde, sind wir der Meinung, dass in dem Vorschlag wirklich fehlt, dass hier doch die klinisch tätigen Vertreter, die tatsächlich vor Ort sowohl im öffentlichen Gesundheitssystem, in der ambulanten Versorgung, aber auch in der stationären Versorgung federführend tätig sind, die müssten, falls man sich für die Einrichtung eines Pandemierates entschließen sollte, dort abgebildet werden. Das ist unsere Position dazu. Vielen Dank.
Eine ganz kurze Frage ginge noch.
Ja, Kollege Henrich. Das schaffen wir an die Bundesärztekammer. Die Frage gerichtet, uns würde einfach interessieren, wie Sie den Gesetzesentwurf bewerten und wie Sie das dann auch entsprechend begründen, falls die Zeit noch dazu da ist.
Frau Dr. Lundershausen.
wir beurteilen das genauso, dass wir sagen, die Lage sollte jetzt nicht verändert werden. Wir können froh sein über das, was wir in den letzten Monaten erreicht haben. Und das sollte man jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Insofern plädieren wir auch dafür, dass die Situation zunächst gesetzlich so bleibt, wie sie jetzt ist. Bezüglich des Pandemierats teilen wir die Auffassung, die Herr Professor Janssen soeben vorgetragen hat, und sind auch gern bereit, damit zu arbeiten.
Ja, vielen Dank. Damit geht das Fragerecht an die SPD-Fraktion. Und die erste Frage stellt Kollegin Dittmer.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Franz Knieps und an Herrn Professor Schrappe. Sie beobachten beide in einer interdisziplinären wissenschaftlichen Autorengruppe seit Monaten den Verlauf und die vielfältigen Folgen der Corona-Epidemie in Deutschland. Kann aus Ihrer Sicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Infektionsschutzgesetz aufgehoben werden?
Das Wort hat Herr Knieps.
Ja, Franz Knieps, vielen Dank für die Frage. Frau Dittmer, Herr Professor Wollschläger hat ja sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass zu unterscheiden ist zwischen dem Tatbestand der Feststellung einer epidemischen Lage und den Rechtsfolgen, die daran geknüpft werden, insbesondere in § 5 Bundesinfektionsschutzgesetz. Ich würde die Lage, soweit ich das überhaupt kann als Jurist, nicht wesentlich anders beurteilen als die medizinischen Sachverständigen, die bisher Stellung genommen haben. Obwohl wir im Laufe der Monate doch manch irritierende Information aus Behörden und auch aus manchem politischen Mund vernommen haben. Bei der Ausrufung der Lage muss man natürlich immer auch beachten, was löst man denn damit aus? Von daher finde ich sehr verständlich und sehr wichtig, dass wir heute darüber diskutieren und dass die Öffentlichkeit mitbekommt, dass nicht alles so ist, wie es in ganz simplen Meldungen verbreitet wird. Denn wir befassen uns ja schon damit, dass der Parlamentsvorbehalt teilweise aufgehoben ist, obwohl der öffentliche Druck dazu geführt hat, dass nicht alles per Verordnung oder gar Anordnung gemacht wurde. Wir müssen auch feststellen, dass Gewaltenteilung sowohl zwischen den Gewalten als auch zwischen Bund und Ländern zumindest in Einzelphasen mal etwas zerrieben wurden. Und last but not least geht es um Grundrechtseinschränkungen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass noch einmal in Deutschland aus einer Region Ausreisungsverfügungen an Menschen zugestellt werden, die dort ihren zweiten Wohnsitz haben. Das sind alles Wechselwirkungen, die mitzudiskutieren sind, selbst wenn ich zustimmen kann, dass wir angesichts der Risiken, wir sind ja nicht eine Insel, sondern wir leben in einer Europäischen Union, wir leben mit weltweitem Handelsverkehr, dass diese Risiken nicht national begrenzt werden können. Ich würde es aber begrüßen, wenn dann darüber debattiert würde, ob jede dieser Rechtsfolgen heute noch angemessen ist. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Wir können nicht ganz genau feststellen, ob Herr Professor Schrappe jetzt im WebEx drin ist. Wenn er drin ist, möge er sich jetzt melden. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir mit der nächsten Frage weiter. Kollegin Matthijs.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Dr. Grill von der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie und an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Es geht ja um die Frage der verfassungsrechtlichen Sicht. Und ich bitte Sie aus Ihrer Sicht einfach, uns zu erläutern, wie Sie eine Aufhebung der Feststellung zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen.
Frau Professor Grill, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Wir sind natürlich nicht dazu in der Lage, zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen etwas zu sagen, aber wir sind aus epidemiologischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt der Auffassung, dass diese epidemische Lage von nationaler Tragweite nach wie vor besteht. Und zwar möchte ich nochmal betonen, wie auch die Vorredner schon betont haben, dass die relativ niedrige Anzahl von Fällen in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt im Prinzip eine Folge der eingeleiteten Kontrollmaßnahmen sind, sodass wir, wenn wir die Maßnahmen verändern oder wenn wir die Grundlagen verändern, auch mit Veränderungen der Fallzahlen rechnen müssen. Wir haben im Prinzip zweierlei Phänomene, die wir hier sehen. Einerseits haben wir eine zeitliche Verzögerung zwischen der Infektion und den Auswirkungen, also zum Beispiel den schweren Erkrankungen. Wir haben auch im Moment eben die Infektion der eher jüngeren Altersgruppen, die sich aber verändern wird in dem Moment, in dem die Infektion weiter fortschreitet, sodass also wir eine vollkommen unübersichtliche Dynamik im Moment haben, die man eben auch verhindern muss. Und zweitens kann eben der Grenzwert für die effektive Nachverfolgung auch sehr schnell verändert und überschritten werden, wie auch der Vertreter des öffentlichen Gesundheitsdienstes schon betont hat. Kann das Infektionsgeschehen nur dann beherrscht werden, wenn wir die Fälle und deren Kontakte möglichst lückenlos nachverfolgen? Und das ist die Situation, die uns eben vor die Herausforderung stellt, dass das nur bei einer relativ geringen Fallzahl überhaupt möglich ist. Also insofern zusammenfassend nochmal, wir sind der Auffassung, dass die epidemische Lage der nationalen Tragweite nach wie vor besteht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Juditzky.
Ja, vielen Dank, Iris Juditzky für die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Auch wir schließen uns den Vorrednern an und sehen im Moment die Lage so, dass man die epidemische Lage noch nicht aufheben sollte. Aus unserer Sicht ist es zu früh. Als der Antrag geschrieben wurde, war es Mitte Juni. Zu diesem Zeitpunkt war die Situation eine andere. Und im Moment ist es aber so, dass wir nicht mehr ein abnehmendes Infektionsgeschehen haben, sondern eher ein tendenziell zunehmendes. Die Infektionszahlen sind zwar drastisch zurückgegangen gewesen, steigen aber wieder an. Die Testkapazitäten sind unseres Erachtens auch an der Grenze, sagen wir mal, nicht mehr ausreichend, sondern man muss einfach gucken, die Testzahlen werden ja steigen, wenn die Grippe im Herbst kommt, und man muss einfach vorsorgen, dass die Testkapazitäten dann auch noch ausreichend sind. Und auch die Aussage, dass die Gesundheitsämter organisatorisch und personell so ausgestattet sind, dass sie das Infektionsgeschehen gut unter Kontrolle halten können. Diese Situation sehen wir auch ein bisschen anders, weil wir immer noch der Ansicht sind, dass die Gesundheitsämter eben personal nicht so aufgestellt sind, dass sie alles hier gut bewältigen können. Also da ist sicherlich noch viel zu tun. Also alles in allem ist dieser Vorschlag der FDP sicherlich sinnvoll, aber aus unserer Sicht kommt er zu früh.
Ja, vielen Dank. Herr Professor Schrappe ist jetzt im Netz drin und kann die Frage dann noch mal beantworten. Vielleicht ganz kurz wiederholen.
Ja, ich wiederhole die ganz kurz nochmal. Herr Professor Schrappe, Sie sind in der interdisziplinären wissenschaftlichen Autorengruppe und beobachten seit geraumer Zeit den Verlauf der Corona-Epidemie in Deutschland. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, ob aus Ihrer Sicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufgehoben werden kann.
Ja, vielen Dank für die Wiederholung. Es tut mir leid, der technische Putsch war behindert, und danke auch für die Einladung zu dieser Sitzung. Ich sehe die Dinge etwas kritischer als gerade meine medizinischen Vorredner. Wir haben keine einfache epidemiologische Lage, dass wir sagen können, es wird viel oder es wird weniger, sondern wir haben eine praktisch konkurrierende Dynamik zwischen Herden, die einen Teil Infektionsgeschehens ausmachen, und einer sporadischen, sozusagen gleichförmigen Ausbreitung. Die Herde kann man gut kontrollieren. Das Problem der Zeit ist die gleichförmige, sporadische Ausbreitung. Und wenn man sich da anschaut, wo wir zurzeit stehen, dann muss man das in der Größenordnung einordnen können. Wir haben zurzeit Woche 30, Woche 31 zwischen 8% und 10% Todesfälle der hospitalisierten Patienten in Deutschland. Wenn wir die ambulant erworbene Pneumonie nehmen, die ins Krankenhaus eingewiesen wird, eine Krankheitsgruppe, die sehr groß ist, ungefähr wahrscheinlich aufs Jahr gerechnet doppelt so groß wie Covid-19, haben wir auch eine 10%ige Mortalität der hospitalisierten Patienten zu vergegenwärtigen. Wir haben also, was Covid angeht, keine Sondersituation. Und wenn ich mir, wenn mir das als Arzt erlaubt ist, anschaue, was im Infektionsschutzgesetz geändert worden ist. Herr Knieps hat gerade eben die Frage der Grundrechte angesprochen. Dann erschien mir das sinnvoll, wenn wir eine andere Situation hätten, aber nicht, wenn wir eine Situation haben, die sich eigentlich in dem, was wir bei Lungenerkrankungen, die ins Krankenhaus eingewiesen werden, sonst sehen. Und der andere Punkt, wo man als Arzt Stellung zu nehmen kann, ist die Frage des Ressourcenverbrauches. Ich stimme allen Vorrednern vollkommen zu. Hier ist Erhebliches geleistet worden. Aber nochmal, wir sind ja begründungspflichtig für die Aussetzung der Grundrechte und der Einschränkungen, auch mit wegen der Selbstverwaltungspartner. Deswegen ist die Frage, muss die Frage erlaubt sein und kritisch beantwortet werden, ob da wir nun ein absolut stabiles Niveau erreicht haben. Ich erinnere dran, 230 Intensivbetten, Hälfte davon beatmet und 9000 freie Betten. Ob das wirklich für so weitgehende Veränderungen eine Begründung darstellt. Meine persönliche Meinung aus einer kombinierten Sicht epidemiologisch, medizinisch, gesundheitswissenschaftlich hinsichtlich des Ressourcenverbrauches würde ich von daher für den Antrag der FDP-Fraktion eine gewisse Sympathie aufbringen.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Stampfiebig.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an den Einzelsachverständigen Franz Knieps. Die Corona-Epidemie in Deutschland war und ist auch die erste umfassende Bewährungsprobe für das seit dem Jahr 2000 geltende Infektionsschutzgesetz. Der Gesetzgeber hat sich mit dem ersten Bevölkerungsschutzgesetz zur Evaluierung der Erkenntnisse aus der Corona-Epidemie im Infektionsschutz verabredet. Worauf sollte hier aus Ihrer Sicht jenseits der bereits besprochenen Anordnungsbefugnisse und Verordnungsermächtigungen ein besonderes Augenmerk gelegt werden?
Herr Knieps, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Franz Knieps, für die Frage, Frau Stampfiebig. Ich würde das dann fokussieren auf zwei Aspekte, nämlich zum einen, inwieweit hat das deutsche Gesundheitswesen in der institutionellen Anordnung, aber auch in Aufbau- und Ablauforganisation eine hinreichende Vorsorgeorientierung in Bezug auf pandemische Lagen? Wenn ich etwas kritisch zurückblicke, würde ich sagen, obwohl es einen nationalen Pandemieplan schon seit 2008 gegeben hat, der dann auch 2017 oder 2018 nochmal massiv überarbeitet worden ist und das Parlament ihn zur Kenntnis bekommen hat, wurden alle Akteure des Systems oder nahezu alle Akteure des Systems davon überrascht. Spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges hat es keine Reservekapazitäten mehr gegeben, beziehungsweise wurden bestehende Reservekapazitäten vernachlässigt. Ich hätte nicht in ein Bett gelegt werden mögen, das der Reserve diente. Von daher ist zu untersuchen, welche Kapazitäten am Anfang gefehlt haben, welche geschaffen werden konnten, welche Ressourcen personeller und materieller Art am Anfang vernachlässigt wurden und dann schließlich eingesetzt wurden. Und wie wollen wir den Vorsorgegedanken künftig in Finanzierung und Organisation des Gesundheitswesens, in Ausbildung und ausreichende Personalausstattung vorhalten? Der zweite Schwerpunkt, den ich setzen würde, würde auf die sozialen und die sozialmedizinischen Folgen einer solchen Corona-Politik oder einer Bekämpfung der Epidemie liegen. Was sich am Anfang beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen abgespielt hat, tangiert das oberste Prinzip unserer Verfassung, die Menschenwürde unmittelbar. Das gilt für die Bewohnerinnen und Bewohner, das gilt aber auch für die Beschäftigten in diesen Einrichtungen. Hier müssen wir in der Zukunft völlig anders vorgehen und bessere Präventionskonzepte
entwickeln. Und diese Präventionskonzepte nicht nur an die allgemeine Bevölkerung adressieren, sondern gezielt auf Risikogruppen. Ich nenne hier mal die älteren und pflegebedürftigen Menschen. Ich nenne Kinder und Jugendliche. Ich nenne Familien. Und ich nenne last but not least die Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialsystem, die bei einer genaueren Analyse der Daten der Erkrankten und der Verstorbenen eine besondere Gruppe bilden, in anderen Ländern sicherlich ausgeprägter als bei uns. Aber auch bei uns ist diese Zahl noch signifikant. Ich verweise insoweit auf die jüngste Publikation unserer Autorengruppe, wo wir das mal näher untersucht haben. Und da diese beiden Punkte sollten neben den medizinischen und juristischen Fragen, die wir im anderen Kontext erörtert haben, im Schwerpunkt einer Evaluation zu finden sein.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Behrens.
Ja, meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme die staatlichen Maßnahmen zur Begegnung der Corona-Epidemie in Deutschland insgesamt als notwendig und sinnvoll bewertet. Jenseits dieser grundsätzlichen Bewertung, welche Maßnahmen sollten aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes über die bisher vorgesehenen Fristen hinaus verlängert werden? Welche sollten auslaufen oder gegebenenfalls sogar vorzeitig beendet werden?
Herr Kiefer, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. In der Tat, unser Gesamturteil fällt insgesamt positiv aus. Ich gestatte mir ganz kurz auch nochmal deutlich zu machen, das heißt ja nicht, dass man aus der heutigen Perspektive und dem heutigen Wissen die ein oder andere Entscheidung, die im März, April getroffen wurde, sozusagen immer noch für komplett alternativlos, um das mal zu sagen, hält. Aber man muss, denke ich, bei der Beurteilung der Maßnahmen erstens die Notwendigkeit einer sehr hohen Taktzahl in Betracht ziehen. Man muss in Betracht ziehen, dass man in einer Phase entschieden hat, wo das Wissen über bestimmte Entwicklungen im Rahmen der Pandemie halt begrenzt war und sich dann immer weiter entwickelt hat und heute natürlich immer auch noch entsprechende Kenntnislücken vorhanden sind. Wenn ich beispielhaft sagen will, also ich finde sehr positiv, dass im Rahmen der Pandemie erstmals ein zentrales, taggenaues Register entwickelt worden ist zur Frage, wie viele Intensivbetten stehen denn mit Beatmungsmöglichkeit in der Bundesrepublik Deutschland zur Versorgung zur Verfügung und wie ist deren Bewegung. Hier kann ich deutlich sagen, dass diese Grundgedanke auch auf weitere wesentliche Merkmale der Informationen über Verfügbarkeiten von Kapazitäten und ihre regionale Verteilung ausgebaut werden sollte. Ich will auch gerne anknüpfen an dem Thema besonders vulnerabler Gruppen. Ich glaube, dass es wahrscheinlich mit Blick auf die Risikolage der nächsten Monate notwendig ist, weiterhin Maßnahmen auch vorzuhalten zum Schutz von insbesondere älteren pflegebedürftigen Menschen, auch in stationären Einrichtungen, und dass man entsprechend auch das dort tätige Personal natürlich auch betrachten muss, wie wir es auch in den vergangenen Monaten gemacht haben, weil hier sind besondere Risikolagen und besondere Anforderungen, die dann auch entsprechend weiter fortgeführt werden müssen. Manches wird man anders machen. Beispielsweise glaube ich, dass man hinsichtlich der Frage, wie steuert man das gesamte Testregime, ein Stück weit im Moment in der Situation ist, dass der Eindruck mindestens in der Bevölkerung besteht, dass hier ein Stück ein wenig die Linie im Testgeschehen und in der Frage, nach welchen Kriterien, welchen Priorisierungen und in welcher Zuverlässigkeit passiert das, dass die Linie ein Stück weit verloren geht. Ich glaube, das müsste man dann insgesamt dann doch nochmal etwas stärker priorisieren und stärker kriteriengestützt dann auch durchführen und entsprechend dann auch kommunizieren. Das ist aus meiner Sicht der Punkt. Letzte Bemerkung, ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Maßnahmen bestand ja darin zu sagen, wir wollen nicht, dass aufgrund der krisenhaften Entwicklungen die Strukturen im Gesundheitswesen nur aufgrund der krisenhaften Situation unter Druck geraten und gegebenenfalls dann auch nicht mehr in der Lage sind, ihre Leistungen zu erbringen. Deshalb war die Stabilisierung richtig. Es deutet aber darauf hin, dass man die Frage, welche unterschiedlichen Leistungsmengen im Bereich der stationären Versorgung, im Bereich der Pflege, aber auch im Bereich weiterer Gesundheitsberufe braucht man, strukturiert angehen muss. Und letzte Bemerkung, es ist viel gesprochen worden und zu Recht über die Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Es zeigt sich rückwärtsgewandt, dass wir mit zu wenig investiert haben als Gesellschaft in die Stabilität und die Entwicklung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Es ist insofern auch richtig, dass hier erste Konsequenzen gezogen werden. Und ich will dann auch mal deutlich sagen, die Vergangenheit kann man nicht verändern. Die Absicht, es in der Zukunft besser zu machen, kann ja nicht kritikwürdig sein, auch wenn wahrscheinlich die Chancen, das eine oder andere an Verbesserungen in der Personalausstattung, in der Vergütung und so erzielen, jetzt nicht so schnell realisiert werden können, ist aber der Grundansatz, wie er gerade in den letzten Tagen diskutiert und auch auf den Weg gebracht worden ist, doch richtig und eine wesentliche Lehre. Die Vernachlässigung des ÖGD ist mit Blick auf die Gesamtleistungsfähigkeit der gesundheitlichen Versorgung eigentlich ein Fehler, den wir in der Zukunft nicht noch weiter prolongieren sollten.
Ja, vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt auch an die AfD-Fraktion. Als erstes die erste Frage stellt Herr Spangenberg.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Michael Ehliger. Herr Professor Ehliger, zur Information, die AfD-Fraktion hat bereits am 6. Mai 20 einen Antrag in den Bundestag eingebracht, mit dem sie die Aufhebung der epidemischen Lage einforderte. Der Antrag wurde am 14. Mai abgelehnt, von allen Fraktionen, auch von der FDP. Nun fordert die FDP ebenfalls die Aufhebung der epidemischen Lage und stützt sich dabei ähnlich wie unser Antrag auf Aspekte, welche die Stabilität des öffentlichen Gesundheitswesens belegen sollen. Die Frage lautet, ist aus Ihrer und aus aktueller Sicht der jetzige § 5 des Infektionsschutzgesetzes überhaupt geeignet, um eine epidemische Lage von nationaler Tragweite anhand von tatsächlichen Voraussetzungen festzustellen oder aufzuheben?
Herr Professor Ehliger. Sie müssen das Mikrofon einschalten, wenn wir Sie hören wollen. Bisher erreichen uns Ihre Worte nicht.
Jetzt? Wie ist es jetzt?
Ja.
Okay. Danke. Entschuldigung. Ich kann dazu sagen, wir müssen aus verfassungsgerichtlicher Sicht derzeit konstatieren, dass es natürlich keine in irgendeiner Weise juristisch praktische Kriterien gibt, um diese epidemische Lage von nationaler Tragweite entweder festzustellen und deren Stattbestand festzustellen oder auch deren Rückfall festzustellen. Das ist nun mal einfach aus juristischer Sicht so, weil ich kann überhaupt nicht darüber sagen, ob die Maßnahmen, die jetzt auf diese Rückfrage getroffen wurden.
Entschuldigung, da muss ich Sie leider unterbrechen, weil wir können so gut wie nichts verstehen hier im Ausschusssaal über Ihre Ausführungen, was natürlich schade wäre. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie technisch lösen kann. Ich kann es auf jeden Fall nicht, dazu bin ich technisch zu unbegabt.
Das tut mir leid.
Bitte? Alles. Wäre natürlich noch möglich, die Antwort eventuell halt eben schriftlich zukommen zu lassen oder halt eben sich mit Telefon einzuwählen. Bitte? Da kann man verstehen. Ich verstehe nämlich nichts. Das ist gut. Dann weiter.
Können Sie mich jetzt verstehen?
Ja, jetzt verstehen wir Sie.
Okay, gut, dann mache ich weiter. Also, ich muss sagen, aus
Ich kann nur sprechen aus verfassungsrechtlicher Lage heraus. Ich kann nicht sagen über die sachliche Bedrohlichkeit der auf Grundlage von Paragraphen angeordneten Maßnahmen im Einzelnen. Es ist so, dass natürlich der neugefasste Paragraphen des Infektionsschutzgesetzes gerade unter dem Aspekt der Bestimmtheit des Tatbestandes einer ganz erheblichen verfassungsrechtlichen Kritik ausgesetzt worden ist. Das ist auch meiner Ansicht nach zuschreitend, denn wir können aus der Formulierung, die hier verwendet worden ist, nicht ableiten, was sind die Kriterien für eine entsprechende Anordnung dieser epidemischen Lage der nationalen Tragweite durch den Bundesstaat. Jetzt können Sie sagen, der Bundesstaat ist ja praktisch der Gesetzgeber oder Teil des Gesetzgebers auf Bundesebene. Und wenn der Bundestag etwas beschließt, dann ist er zunächst mal einen ganz erheblichen Spielraum haben. Aber natürlich haben wir es hier auch zum Teil der Repräsentation, das ist ja auch schon gesagt, mit sehr grundsätzlichen Maßnahmen zu tun, die diese Lage oder an die Feststellung dieser Lage knüpfen. Deswegen müssen wir natürlich nach der Entsprechung der Verfassungsgerichte hier auch entsprechend Müdigkeit in der Mächtigungsnorm, die der Paragraph 50 und 60 Gesetzes darstellt, Kriterien haben, die Fachhaltung, die nach Inhalt und Ausmaß festlegen, was dann denn hier auf dieser Grundlage, auf dem Ordnungsweg verstanden werden von der Institution. Es handelt sich dann letztendlich hier um eine Entsprechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes, der hier auf jedem Wege genommen wird. Und da muss man sagen, die Norm genügt nach der Auffassung, wie ich das gesehen habe, der Mehrheit der Staatsrechtslehre, die sich zu diesem Thema schon relativ schnell verpflichtet hat, den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht. Das beruht auf zwei Grundlagen insbesondere. Wir haben einen Versuch gesehen, die Tatbestandlichkeit des neuen Paragraphen 5 des Paragraphen 5 und des Grundgesetzes gewissermaßen zu retten, dadurch, dass man sich zurückgezogen hat auf die historische Lage im Zeitpunkt der Einführung dieser Norm. Das war, also etwas, was ich natürlich jetzt hier wissen, das ist die Begründung. Von der Covid-19-Pandemie, wie sie jetzt erzählt, also im März 2020 war das der Fall. Diese Gesetzesbegründung kann aber meines Erachtens und auch bei der Mehrheitsstaatsrechtslehre nicht dazu hergenommen werden, um konkrete Anhaltspunkte für die Interpretation des Gesetzes in die politische Lage von nationaler Tragweite heranzuziehen. Das ergibt sich daraus, dass natürlich für die Aufhebung einer solchen epidemischen Lage von nationaler Tragweite dann jeder Anhaltspunkt fehlt. Denn gerade dieser Antrag der Exekutivfraktion macht bedeutend, dass wir hier überhaupt keine Anhaltspunkte haben, überhaupt keine abgestandene Bestimmtheit, die hier rechtzeitig gewählt ist, um zu sagen, gestern war es noch eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, heute ist es aber nicht mehr der Fall. Man hat dann auch versucht, das herzuleiten aus einem medizinischen Fachbegriff. Man sagt, durch einen medizinischen Fachbegriff werden gewissermaßen automatisch gewisse Kriterien eingeführt in den Gesetzesgesetz. Und das ist aber natürlich auch eine sehr gewagte Theorie, die wir auch weitgehend auf Ablehnung gestoßen ist. Denn der medizinische Sprachgebrauch hatte nicht diese Grundlage, wie er für die Gerichte wird. Weil er nur gebraucht wird, Was wir sagen können, ist, dass die Lage von Fahrzeugen ist gegeben, aber die ist vielleicht übermorgen nicht mehr gegeben. In diesem Sinne hat ganz sicher niemand im medizinischen Bereich diese Fahrzeuge verletzt. Auch wir werden nicht schlauer, was die Voraussetzungen in der Aufregung der öffentlichen Fahrzeuge in einer.
Ich muss Sie leider doch noch mal unterbrechen, weil die Qualität dessen, was Sie ausführen, also zumindest von der akustischen Qualität her, ist leider nicht nachzuvollziehen. Vielleicht könnte man das dadurch lösen oder zumindest mindern, indem Sie das Bild ausschalten, womöglich halt eben Sie auch mit dem Telefon einwählen, weil ich habe gerade gehört, dass wohl noch weitere Fragen an Sie gestellt werden sollen. Wenn dann sozusagen die Inhalte ankommen sollen, müssten wir gucken, dass wir irgendwie das Mikrofon ändern, die Leitung verändern oder etwas in diese Richtung, weil so kommt es nicht bei uns an.
Okay, das ist bedauerlich. Ich versuche es jetzt über das Telefon dann. Dann sehen wir das nicht. Hallo.
Ja, Frage an die AfD-Fraktion. Wie wollen wir jetzt da weiter vorgehen? Weil Sie wollen wahrscheinlich auch die nächste Frage, weiß ich nicht, Herr Schneider, an die nächste Frage an den Sachverständigen stellen oder an einen anderen Sachverständigen, weiß ich nicht.
Dann würden wir an einen anderen Sachverständigen die Frage richten.
Ja, bitte.
Dann richte ich meine Frage an Frau Dr. Ellen Lundershausen von der Bundesärztekammer. Sie führen in Ihrem Gutachten zum Antrag der FDP aus, dass weiterhin eine epidemische Lage fortbestehe, sodass auf dieser Basis einerseits die noch notwendigen und bereits betroffenen Maßnahmen erhalten und andererseits ebenfalls neue Maßnahmen getroffen werden müssten. Sie begründen das mit den kommenden Witterungsbedingungen im Herbst und die anstehenden Grippesaison. Nur wäre dann aus Ihrer Sicht die Aufhebung der epidemischen Lage im Mai, also bei sich verbessernden Witterungsbedingungen, nicht zwingend notwendig gewesen?
Frau Dr. Lundershausen.
Ja, vielen Dank. Also ich meine, zurückzublicken auf Mai, wo wir noch gar keine genauen Vorstellungen hatten, wie die Lage sich weiterentwickelt. Ich erinnere an das Statement von Herrn Professor Drosten. Wir wissen es bis heute nicht, wie sich der Oktober, November entwickeln wird und müssen deswegen nach unserer Auffassung noch mehr Vorsicht walten lassen. Es kommen andere Infektionskrankheiten dazu. Auch von Influenza war schon die Rede. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt jetzt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufzuheben, halten wir für falsch. Wir sollten erstmal die nächste Welle an Infektionskrankheiten abwarten und gucken, wie sich die Lage entwickelt. Das ist ja letzten Endes auch ein System, das uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und dann zu sagen, das hätten wir im Mai anders machen sollen, halten wir für den falschen Blickwinkel.
Ja, vielen Dank. Herr Spangenberg, die nächste Frage.
Ja, meine Frage geht an die Kassenbundesärztliche Vereinigung, Herr Gassen. Herr Gassen, unter dem Punkt gewonnene Erfahrung führen Sie aus, das Fehlen von Schutzausrüstung war die Achillesferse des deutschen Gesundheitssystems bei der Bekämpfung der Pandemie, wenn wir überhaupt eine hatten. Für die Zukunft muss sichergestellt sein, dass eine ausreichende Menge an persönlichen Schutzausrüstung für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte für den Pandemiefall vorgehalten wird. Und deren Finanzierung müsste gesichert sein. Werden aus Ihrer Sicht zurzeit die richtigen Maßnahmen ergriffen, um künftig die Versorgung mit ausreichenden Schutzausrüstungen zu gewährleisten?
Herr Dr. Gassen.
Ja, Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich ein heikles Thema. Sie haben einen Punkt angesprochen. Wenn wir an einem Punkt mehr oder weniger kalt erwischt worden sind, dann war es tatsächlich die persönliche Schutzausrüstung. Das traf sowohl die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen als auch in den Kliniken, weil letztlich, und das muss man an der Stelle, glaube ich, auch mal deutlich sagen, die entsprechende Vorsorge, die meiner Kenntnis nach gesetzlich so geregelt ist, dass das Ländersache ist, nicht wirklich getroffen wurde. Jetzt kann man trefflich darüber streiten, ob man das besser hätte machen sollen. Entscheidend ist, und das muss man, glaube ich, an dem Punkt konstatieren, wir sind ja von der Pandemie alle überrollt worden. Insofern hatte sicherlich der eine oder andere auch Verständnis, dass man nicht alles in der Umfänglichkeit zur Verfügung hatte. Aber ich glaube, das Verständnis bei der Ärzteschaft dürfte deutlich dünner ausgeprägt sein, wenn wir im Herbst tatsächlich wieder eine zweite Welle bekommen sollten, was ich zumindest nicht abschätzen kann. Und ich habe die Kollegen so verstanden, das kann wahrscheinlich wirklich niemand konkret sagen. Deshalb sollten wir uns vorbereiten. Und ich gehe einfach davon aus und unterstelle das, dass nach den Erfahrungen im Frühjahr jetzt die entsprechenden Bevorratungen durch die zuständigen Behörden vorgenommen wurden. Natürlich haben sich die Kolleginnen und Kollegen selber auch eingedeckt. Die KV haben zum Teil auch, obwohl es nicht ihre Aufgabe ist, hier vorgesorgt. Aber ich glaube, das ist sicherlich propedeutisch. Wir müssten jetzt an dem Punkt zumindest sicher sein, dass wir, so wie wir sicher sein wollen, dass wir genügend Intensivkapazitäten haben, sind solche Basics wie persönliche Schutzausrüstung natürlich unabdingbar notwendig. Und von daher kann es da keine Diskussion geben. Die müssen vorgehalten werden. Und das muss man auch einfordern, denke ich.
Ja, vielen Dank. Jetzt stellt die nächste Frage Herr Spangenberg.
Ja, meine Frage geht an die Bundesvereinigung der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Frage geht daran, war zu Ihrer, aus Ihrer Sicht überhaupt zu irgendeinem Zeitpunkt die klinische Versorgung, also die Klinikbetten, bei Ausbruch der Pandemie von Wuhan irgendwie gefährdet, weil wir ja dann festgestellt haben, wir müssen unbedingt überall das vorhalten, wurde ja auch prämiert. War dieser Zustand überhaupt so gefährlich, dass diese Maßnahmen eingeleitet werden mussten?
Herr Dr. Bornhofen.
Ja, vielen Dank. Ich bin eigentlich der falsche Ansprechpartner für die Klinik. Ich kann nur so viel sagen, dass alle Gesundheitsämter sich damit auseinandergesetzt haben. Und in einzelnen Bereichen war es schon so, dass wir gesagt haben, wenn jetzt noch viel kommt, dann wird es kritisch. Das ist genauso, wie es jetzt die Franzosen zum Beispiel berichten, nach dem Motto, wir sind keine Insel. Da haben wir genau das gleiche Phänomen. Wir fürchten, dass dieses Phänomen auch bei uns wieder auftreten könnte. Deswegen diese Antwort, kurz gefasst. Danke.
Eine ganz kurze Frage ginge noch, Herr Spangenberg.
Ja, dann stelle ich die Frage an Professor Dr. Ferdinand Wollschläger nochmal, die ich vorhin an Professor Ehliger gestellt habe, die wir alle nicht verstanden haben. Es geht also darum, dass die AfD-Fraktion bereits am 14. Mai die Beendigung der die Aufhebung der epidemischen Lage gefordert hat. Und können Sie sagen, ob aus Ihrer Sicht oder aus aktueller Sicht der jetzige Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes überhaupt geeignet ist, um eine epidemische Lage von nationaler Tragweite anhand von tatsächlichen Voraussetzungen festzustellen oder aufzuheben?
Herr Professor Wollenschläger, eine kurze Antwort.
Ja, vielen Dank. Also das hatte ich ja in meiner Stellungnahme zu Beginn ausgeführt. Es ist zwar richtig, dass teilweise bezweifelt wird, ob die Norm überhaupt Kriterien vorgibt, allerdings dann in dem Sinne, dass der Bundestag frei sei in seiner Feststellungsentscheidung, abgesehen vielleicht von Willkürgrenzen. Das ist allerdings nicht meine Auffassung. Ich habe mir in meiner Stellungnahme ausführlich dargelegt, dass ich im Wege der historischen, aber auch der systematischen und theologischen Auslegung die von mir genannten Kriterien aus der Norm gewinnen lassen, sodass die Norm auch eine Tragweite, eine tragfähige Grundlage für die entsprechende Feststellung ist. Natürlich ist es möglich, auch anhand der gewonnenen Erfahrungen, die Tatbestandsmerkmale bei einer Novelle des Infektionsschutzrechts zu präzisieren. Aber die Norm gibt heute eine hinreichende Grundlage für diese Feststellung her. Dankeschön.
Ich stelle noch mal fest, dass ich halt eben wegen den anfänglichen Störungen, die wir hatten und Probleme, die wir hatten, halt noch mal die Fragezeit um 4 Minuten erweitert habe für die AfD-Fraktion. Das nur noch mal einfach als Information. Jetzt geht das Fragerecht über an die FDP und es fragt die Kollegin Aschenberg.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Kingren. Ich würde Sie gerne fragen, Herr Professor Kingren, liegen nach Ihrer Ansicht zum jetzigen Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine epidemische Notlage für die Bundesrepublik Deutschland vor? Und was sind die notwendigen Kriterien, um eine solche epidemische Lage aufzuheben? Und vielleicht können Sie zu Beginn auch noch 1-2 Sätze darauf verwenden, dass es in dem Antrag keinesfalls darum geht, irgendwelche Maßnahmen einzustellen, die getroffen wurden, und auch nicht um das Infragestellen von Gesundheitsgefahren, sondern dass es da um ganz andere Dinge geht. Herzlichen Dank.
Herr Professor Kingren.
Ja, vielen Dank für die Frage. Thorsten Kingren, Universität Regensburg, Lehrstuhl für Recht, Sozialrecht, Gesundheitsrecht. In der Tat, daran kann ich genau ansetzen. Die Grundbedenken, die sich gegen diesen Antrag richten, lauten ja, ist das ein politisch falsches Signal an die Verharmloser? Und dieses Verharmlosen haben wir ja gerade so zwischen den Zeilen schon wieder gehört. Und dementsprechend ist hier vor allen Dingen in den letzten fast anderthalb Stunden ja weitgehend politisch argumentiert worden. Wir reden aber natürlich über eine Rechtsnorm oder über einen Rechtsbegriff und deswegen musste, das hat Herr Wollschläger ja vor allem getan, auch mit den rechtswissenschaftlichen Methoden ausgelegt werden. Und da muss man schon sagen, es ist ein Begriff, der aus dem Völkerrecht kommt, aus der internationalen Gesundheitsvorschrift, und der setzt, da widerspreche ich Herrn Wollenschläger ein ganz wenig, tatsächlich konstitutiv voraus, das ist auch allgemeine Meinung, dass eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit wirklich vorliegt. Und wir haben ja gerade gehört, deswegen fasse ich mich da entsprechend kurz, dass wir tatsächlich im Moment diese Gefahr, dass wir die im März hatten, diese Gefahr, das muss man so sagen, sonst verharmlost man, wenn man das nicht so sieht. Dass man aber zugleich jetzt sagen kann, es gibt diese Gefahr derzeit nicht. Das RKI sagt aber natürlich, und das kam hier in den Äußerungen ja auch vielfach zum Tragen, das kann sich jederzeit wieder ändern. Ja, das wissen wir alle. Aber natürlich allein die Möglichkeit, dass eine Lage wieder kommen kann, rechtfertigt nicht, einen Beschluss aufrechtzuerhalten, dessen Voraussetzungen jedenfalls derzeit nicht vorliegen. Nicht? Aber man kann keine rechtswidrigen Beschlüsse in der unsicheren Erwartung aufrechterhalten, dass sie vielleicht irgendwann rechtmäßig werden, sondern man muss sie dann gegebenenfalls erneut fällen. Und der entscheidende Punkt ist, glaube ich, ein anderer. Mein Eindruck war, dass in der Diskussion hier jetzt vielfach Epidemie mit epidemischer Lage gleichgesetzt wurde. Das heißt, es herrscht die Vorstellung, die epidemische Lage von nationaler Tragweite im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, die ist erst vorbei, wenn die Epidemie vorbei ist. Jetzt wissen wir aber alle, dass die jedenfalls so schnell nicht vorbei sein wird. Ja? Und übrigens auch noch nicht am 31. März 2021, denn am 31. März 2021 endet ja alles. Ja, da enden die ganzen Rechtsverordnungen laufen aus, wenn nicht der Termin verlängert wird, dann übrigens vielleicht bis die nächste Legislaturperiode. Und da besteht die Gefahr der Verstetigung, worauf ich nachher auch noch ein ganz bisschen eingehen kann, wenn das etwas gewünscht ist. Von daher schlage ich vor, dass man den Paragraphen 5 Absatz 1 doch ändert, und zwar so, wie das in Nordrhein-Westfalen mit der entsprechenden Norm passiert ist. Die Norm sagt, dass der Beschluss nur 2 Monate gilt und dass er dann immer wieder neu gefällt werden muss. Das ist eine ganz wichtige Selbstvergewisserung, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was für Folgen das hat. In Nordrhein-Westfalen hatte es übrigens ganz zur Folge, dass keine Fraktion mehr da war, die den Beschluss erneut fällen wollte. Und das halte ich für sehr wichtig. Wenn man das jetzt so lässt, ich bin nicht begeistert von der Norm, dann sollte man zumindest regelmäßigen Abständen das wirklich auch wieder aktiv überprüfen und nicht einfach laufen lassen. Denn die Folgen sind wirklich ganz, ganz erheblich. Ich will es mal auf den Punkt bringen. Man muss sich nämlich jedes Mal fragen, sind diese Entscheidungen, die ich fast überwiegend alle für richtig halte, waren die so, dass die nicht vom Parlament getroffen werden konnten, sondern mussten die zwingend vom Ministerium getroffen werden? Und daran kann man erhebliche Zweifel haben.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder die Kollegin Aschenberg-Gucknus.
Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage geht wieder an Herrn Professor Kingren und lautet, wie beurteilen Sie von der Regierung getroffenen Regelungen aus verfassungsrechtlicher Sicht? Halten Sie die getroffenen Ermächtigungsanordnungen mit unserer Verfassung für vereinbar? Vielen Dank.
Herr Professor Kingren. Nee, da müssten Sie jetzt genau einschalten.
Ja, ich habe da tatsächlich ganz erhebliche Probleme. Das habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme näher ausgeführt. Deswegen bin ich jetzt hier wirklich nur noch die ganz kurz ausgekoppelte Single. Es geht ja im Kern um die Frage, ob ein Ministerium Regelungen treffen darf, die abweichen von Parlamentsgesetzen. Und wenn man die Frage vor der Pandemie gestellt hätte, ist das zulässig, hätte man gesagt, nein, das ist nicht zulässig, beziehungsweise es ist nur zulässig in ganz konkret benannten Einzelfällen. Wir haben aber jetzt die Situation, dass wir sage und schreibe 1000 Vorschriften haben, die das Ministerium, also Parlamentsvorschriften, parlamentarische Rechtsvorschriften, die das Ministerium ändern kann. Und das ist doch schon ein ganz erheblicher Freibrief und schwächt vor allen Dingen natürlich die Opposition im Deutschen Bundestag, die dadurch von der Krise der weitgehend ausgeschlossen wird, und das sollte meines Erachtens auch die Parlamentsmehrheit interessieren, denn nach der nächsten Bundestagswahl kann ja auch jeder Opposition sein, der jetzt noch Mehrheit ist. Und wir haben es auch nicht nur mit dem Problem übrigens demokratischer Legitimation zu tun, denn wer jetzt ins SGB 5 guckt oder ins Infektionsschutzgesetz oder ins welches Gesetz auch immer, man weiß gar nicht mehr, stimmt das eigentlich, was da steht, oder gibt es vielleicht eine Rechtsverordnung, die davon abweicht. Wir haben also ein erhebliches Wirrwarr von Rechtsvorschriften mittlerweile. Und deswegen, und da ungern tue ich es, aber widerspreche ich da doch nochmal Herrn Wollenschläger, die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, die ganz überwiegende Mehrheit im rechtswissenschaftlichen Schrifttum hält das für verfassungswidrig. Und ich finde, das sollte man jetzt nach einem halben Jahr doch auch deswegen nochmal diskutieren. Vielleicht noch einen Punkt. Wir haben die gleiche Diskussion mittlerweile im Wahlrecht. Auch im Wahlrecht liegt jetzt ein Gesetzesvorschlag vor, dass das Bundesinnenministerium durch Rechtsverordnung die von Vorschriften des Wahlrechts darf. Und ich finde, da sind wir wirklich jetzt an der Grenze erreicht, wo man sieht, man gewöhnt sich irgendwie an diese Rechtsverordnungsgesetzgebung. Mich wundert übrigens auch, dass die Selbstverwaltungspartner, die sonst tendenziell mal so BNG-kritisch sind, das jetzt so selbstverständlich hinnehmen. Das wundert mich ehrlich gesagt sehr. Und man könnte das, und das ist jetzt noch mein allerletzter Punkt, man könnte das ja rechtfertigen, wenn man sagen würde, es muss schnell gehen. Es musste wirklich schnell gehen. Und das war vielleicht auch im Ernst. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, das erste Bevölkerungsschutzgesetz ist weniger Tage verabschiedet worden. Auch das zweite Gesetz. Die erste Rechtsverordnung von Herrn Spahn kommt vom 30. März. Da fragt man sich ja, warum konnte denn diese Rechtsverordnungsregelung, wo kommt die denn nicht noch im ersten Bevölkerungsschutz? Nicht verabschiedet werden. Spätere Rechtsverordnung, das ist sehr lange gedauert. Und man fragt sich jedes Mal, ja, warum konnte das nicht im Parlamentsgesetz geregelt werden? Also es geht, wenn ich das so sagen darf, liebe Kollegen aus der Medizin, auch um unseren R-Faktor, um das Recht. Ja, und da finde ich im Moment der fatale Eindruck erweckt, dass wir diese Pandemie, die wir wirklich hervorragend meistern, meine ich, nur mit Regeln meistern, die jenseits der Verfassung liegen. Das bedauere ich sehr. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das Wahlrecht geht wieder Frau Kollegin Aschenbeck-Moss.
Ja, Herr Professor Kingren, auch wenn die Verbindung schlecht ist, vielleicht lassen Sie einfach das Bild weg. Das hilft manchmal schon. Eine letzte Frage noch. Ist es überhaupt möglich, eine Beteiligung des Bundestages bzw. des Bundesrates dauerhaft auszuschließen? Vielen Dank.
Nein, Herr Kingren. Können Sie mich einigermaßen hören? Können Sie mich einigermaßen hören jetzt oder gar nicht?
Ja, jetzt ist es besser, ohne Bild.
Ja, super. Auch nur noch ganz kurz, wenn ich so schlecht zu verstehen bin. Nein, das ist nicht möglich, weil wir haben, Herr Knieps hat schon darauf hingewiesen, wir haben einen Parlamentsvorbehalt und der Parlamentsvorbehalt sagt nun mal, dass sozusagen der parlamentarische Gesetzgeber darüber entscheidet, was sozusagen die wesentlichen Regeln der Pandemie sind. Und angesichts der Tatsache, dass wir hier es mit erheblichen auch Eingriffen zu tun haben, müssen wir hier wirklich schnell zu einer Reparlamentarisierung zurückkommen. Wir gewöhnen uns da so langsam dran. Denn gerade wenn wir bedenken, wie lange die Epidemie noch dauern wird, die kann ja auch noch 2-3 Jahre dauern, wollen wir da permanent eine Reparlamentarisierung, eine Gesetzgebung nur durch das Ministerium haben, das kann eigentlich kein Parlamentarier wollen.
Vielen Dank. Eine Minute haben wir noch, eine ganz kurze Frage.
Eine Minute, ganz kurze Frage. Was würden Sie als Parlamentarier tun, um Ihre Rechte wieder einzufordern?
Ja, können Sie mich einlassen? Ich habe so einen Rückfall hier. Ich kann nur sagen, ich würde in der Tat, ich habe ja schon gesagt, ich würde den Paragraph Absatz 1 ändern, dass wenigstens alle 2 Monate neu über die epidemische Lage beschlossen wird, um auch den Ausnahmecharakter deutlich zu machen. Und langfristig würde ich den Paragraphen 5 Absatz 2 insgesamt streichen, weil er in unserer parlamentarischen Demokratie tatsächlich ein Fremdkörper ist und auch mir keiner bisher die Notwendigkeit dieser Regelung dargetan hat. Ja, also die Norm der 5 Absatz 2 sollte meines Erachtens mittelfristig auch sein. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Die Fragezeit ist damit um. Vielleicht müssen wir mal überlegen, ob wir nicht die Universitäten mit besseren Breitbandleitungen ausstatten in Zukunft. Das Fragerecht geht jetzt an die Fraktion Die Linke und es fragt der Kollege Kessler.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Gerhardus von der Deutschen Gesellschaft für Public Health. Herr Gerhardus, welche Rolle spielt die Partizipation der entsprechenden Zielgruppen bei Public Health Maßnahmen? Und wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Einbeziehung der Zivilgesellschaft bei der Konzeption und der Vermittlung der Anti-Corona-Maßnahmen?
Herr Gerhardus.
Ja, vielen Dank an Herrn Gerhardus, Deutsche Gesellschaft für Public Health. Tatsächlich spielt die Einbeziehung der Zielgruppen eine große Rolle bei allen Maßnahmen. Und das gilt für die Akzeptanz. Und die Akzeptanz wiederum ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass diese Maßnahmen dann auch umgesetzt werden. Das ist natürlich in so einer Situation, wie wir sie hier haben, die etwas, wo wir alle Holter die Polder so reingestolpert sind, nicht ganz einfach. Aber ich glaube doch, dass wir jetzt in so einer, nennen wir es mal Plateauphase sind, wo man sich auch die Zeit nehmen sollte, diese Partizipation zu verstärken. Dazu gehört zunächst mal, dass man überhaupt die verschiedenen Zielgruppen
identifiziert. Das sind natürlich bekannte Zielgruppen, insbesondere benachteiligte Gruppen. Das kann Obdachlosigkeit sein, das sind Geflüchtete in Wohnheimen, das sind insbesondere auch Menschen mit Behinderungen, die aus meiner Sicht besonders übersehen werden in der gegenwärtigen Phase. Und dass man auf diese Gruppen zugeht und einfach mal schaut, wie sind die Lebensbedingungen und was kann man da machen. Das schließt so ein bisschen an, aber das will ich jetzt nicht zu weit ausführen, an die Frage nach dem Pandemierat. Ich glaube, es gibt im Moment so ein gewisses Ungleichgewicht, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht, nicht die, die es gibt, sondern die dann auch in der Politik Einklang finden. Verständlicherweise sind da natürlich virologisch-epidemiologische Erkenntnisse sehr prominent, auch intensivmedizinische, aber vieles andere, also die Bereiche, ich sag mal so die 82,5 Milliarden Menschen, die jetzt nicht unmittelbar betroffen sind, also weder infiziert noch erkrankt, noch Kontaktpersonen, aber natürlich das Risiko haben, in eine dieser Gruppen zu rutschen. Ich glaube, die sind so etwas aus dem Blick geraten. Und da könnte man sicher mehr tun.
Vielen Dank, Herr Kessler.
Meine zweite Frage geht an Frau Dr. Lundershausen vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Frau Dr. Lundershausen, welche Prognosen haben Sie, also auch vor dem Hintergrund der Pandemiemaßnahmen, für die finanzielle Entwicklung des GKV-Systems für 2020 und 2021? Und was können Sie zur möglichen Auswirkung auf den durchschnittlichen Zusatzbeitrag sagen?
Entschuldigung, das GKV-Spitzenverband ist der Herr Kiefer. Frau Dr. Lundershausen ist Bundesärztekammer.
Entschuldigung, das war mein Versehen. Ich habe das falsch zugeordnet. Es richtet sich an Herrn Kiefer.
Herr Kiefer, die Frage ist bei Ihnen angekommen. Sie können antworten.
Ja, das Thema kommt mir vor und fällt ja auch in unsere Zuständigkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Also wir müssen im Moment auf Basis einer Abschätzung der Finanzentwicklung im Jahr 2020 und einer Abschätzung für das Jahr 2021, die wir auf der Ex-Ebene auch im Konsens mit dem Bundesministerium für Gesundheit gemacht haben, davon ausgehen, dass die Finanzergebnisse der GKV für das Jahr 2020 insgesamt dazu im Ergebnis zeigen werden, dass mit den jetzigen Maßnahmen, die auch im Landtagshaushalt des Bundestags beschlossen haben, dass die Finanzergebnisse dazu führen, dass es einigermaßen sozusagen finanzierbar ist. Das gilt sowohl für die Perspektive im Gesundheitsfonds als auch für die Perspektive sozusagen der durchschnittlichen zu finanziellen Situation von Versicherungen. In 2021 stellt sich die Situation etwas anders dar. Wir haben kalkuliert und in dem Punkt auch in Übereinstimmung mit der Fachebene des BMG, wenn denn das Ziel der Bundesregierung erreicht werden sollte, den Gesamtsozialversicherungsbetrag nicht über 40% steigen zu lassen, eine zusätzliche Finanzunterstützung aus Bundesmitteln notwendig ist von roundabout 16,5 bis 17 Milliarden Euro. Das sind Effekte aus der natürlich abflachenden Konjunktur mit den Auswirkungen auf die Einkommenskürzung, sind natürlich auch Effekte auf der Ausgabenseite. Das heißt, das Finanzloch ist erheblich. Würden diese 16,5 bis 17 Milliarden nicht fließen, müsste der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung von heute 1,1 und 2,2% angehoben werden. Was ganz eklatant natürlich dem Ziel widerspricht, die Lohnzusatzkosten entsprechend stabil zu halten, also die Maßnahme zur Stabilisierung des Aufschwungs. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kessler.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine dritte Frage geht an den Einzelsachverständigen Franz Knieps. Herr Knieps, das Ausbreitungsmuster hat sich nach dem ersten Höhepunkt der Pandemie im März erheblich verschoben. Wie muss nach Ihrer Ansicht nach jetzt die Test- und Präventionsstrategie verändert werden, um dem Rechnung zu tragen?
Herr Knieps.
Ja, Franz Knieps, vielen Dank, Herr Dr. Kessler, für die Frage. Ich bin zwar kein Epidemiologe, aber in unserer Arbeitsgruppe haben wir mehrfach darüber debattiert, ob eine allgemeine Testung, eine unspezifische Testung oder auch eine Testung von Gruppen, die voraussichtlich keine erhöhte Viruslast tragen, sinnvoll ist. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass die Teststrategie spezifischer werden muss, dass sie auf die Gruppen fokussiert werden muss, als da insbesondere wären Beschäftigte in Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, Risikopatienten, dass diese Tests dort gezielter eingesetzt werden müssen. Wir haben ja von Vorrednern gehört, dass die Testkapazitäten begrenzt sind und wir uns der Auslastungsgrenze dort nähern. Also ist es sehr wichtig, dass diese Spezifizierung der Teststrategien im Laufe der nächsten Wochen erfolgen, wenn wir schlechteres Wetter und damit günstigere Ausbreitungsbedingungen des Virus erwarten müssen.
Vielen Dank, Herr Dr. Kessler.
Meine nächste Frage geht jetzt tatsächlich an Frau Dr. Ellen Lundershausen von der Bundesärztekammer. Frau Dr. Lundershausen, plädieren Sie für den Einsatz von Antigentests im Rahmen der nationalen Teststrategie? Und falls ja, können Sie deren Vorzüge darstellen und uns auch noch mal verdeutlichen, warum Sie sie den bisher verwendeten PCR-Tests vorziehen bzw. sie an die Seite stellen und vielleicht auch noch mal erläutern, welche Einsatzgebiete Sie dafür besonders geeignet halten?
Frau Dr. Lundershausen.
Also, ja, danke schön. Wir versprechen uns viel von dem Einsatz des demnächst zu etablierenden Antigentests, also dem sogenannten Schnelltest. Er wäre vor allen Dingen für die Patientengruppen, die Herr Knieps eben gerade genannt hat, also besonders vulnerable Gruppen, Risikopatienten und vor allen Dingen Patienten mit Symptomen, zunächst erstmal eine gute Möglichkeit. Und man könnte dann sagen, wenn so ein Schnelltest positiv ist, könnte man danach einen PCR-Test zur genauen Sicherung anschließen, weil ja immer noch die Diskussion darum geht, wie sicher diese Schnelltests sind. Wir gehen im Moment von den vorgestellten Tests einiger Firmen von 90% aus. Das ist schon relativ hoch. Der Test ist wesentlich billiger als der PCR-Test und könnte uns für den Herbst in der Differentialdiagnose zwischen einzelnen Infektionskrankheiten sehr hilfreich sein. Ich hoffe, dass...
Ja, vielen Dank. Eine ganz schnelle Frage mit ganz schneller Antwort.
Dann nochmal an Sie, Frau Dr. Lundershausen. Wir haben sehr, sehr viele Berichte gehört über verschobene Krankenhausbehandlungen im Frühjahr infolge der Corona-Maßnahmen, der Freihaltung der Betten. Sehen Sie die Gefahr einer Wiederholung dieser Situation und welche politischen Entscheidungen wären erforderlich, dass das nicht wieder eintritt?
Eine sehr kurze Frage, Frau Dr. Lundershausen.
Ja, ich halte das für die Zukunft. Sehe ich das nicht mehr so problematisch. Wir haben ja inzwischen auch gelernt, mit dieser Erkrankung umzugehen. Sie haben Herrn Professor Janssen gehört, wie die Krankenhäuser eingestellt sind auf schwere Verläufe der Erkrankung. Und ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind und solche Verschiebungen von insbesondere elektiven Eingriffen, wie es in dem Frühjahr der Fall war, sicherlich eher nicht wieder vorkommen muss.
Ja, vielen Dank. Damit geht das Fragerecht an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und es fragt als erstes die Kollegin Schulz-Asche.
Erlauben Sie mir eingangs eine kleine, damit kein Missverständnis im Raum stehen bleibt. Unser Pandemierat geht nicht davon aus, dass das Robert-Koch-Institut oder die medizinischen Fachgesellschaften ausgeschlossen werden, sondern es soll erweitert werden um weitere wissenschaftliche Expertise, zum Beispiel aus dem Bereich Public Health, Sozialwissenschaften, verfassungsrechtliche Expertise. Nur das, weil es vorhin gesagt wurde, wir würden da unter Umständen die bisher bewährten Kräfte ausschließen wollen. Das wollen wir auf keinen Fall. Meine erste Frage geht an Professor Schrappe. Und zwar, wie bewerten Sie grundsätzlich die bisherige Pandemiebekämpfung? Wurde Public Health aus Ihrer oder diese Perspektive aus Ihrer Sicht genügend beachtet? Und sehen Sie in diesem Zusammenhang den Pandemierat, wie er von uns vorgeschlagen wird, als eine mögliche eine Organisation, die die Strategie für die weitere Epidemie, für den weiteren Verlauf entwickeln kann?
Herr Professor Schrappe.
Ja, vielen Dank für die Frage. Erste, können Sie mich verstehen?
Ja.
Gut. Vielen Dank für die Frage, die hier auch schriftlich beantwortet, die wir schriftlich beantwortet haben. Es wird immer gesagt, diese Epidemie sei über uns gekommen, als hätte es nie eine Idee von so einer Epidemie gegeben. Dieser Vorstand ist nicht richtig. Wir haben immer schon das Problem von Infektionen und Epidemien gehabt, die asymptomatisch auftreten können und vor allen Dingen asymptomatisch übertragen werden. Dieser Tatbestand bestimmt das weitere Vorgehen von A bis Z. Und es war sehr schnell klar, dass Covid-19 eine asymptomatisch übertragene Infektion ist, wo man also die Infizierten nicht sehen kann und deswegen auch nicht zu einer hundertprozentigen Kontrolle kommen kann. Grundsätzlich nicht. Sondern das, was man tun muss in dieser Situation, sind zwei Dinge. Das eine ist, man muss die Herde, die zwangsläufig auftreten, und schon Ende März haben wir das in unserem ersten Thesenpapier klargelegt, und zwar immer in den Krankenhäusern und Pflegeheimen auftreten, möglichst schnell identifizieren und dort für Ordnung sorgen. Dafür hätte, insofern ist das eine Kritik an dem jetzigen Vorgehen, das hätte man sofort schon Mitte März wissen können und man hätte Vorsichtsmaßnahmen in den Weg leiten müssen, die die Pflegeheime und die Krankenhäuser vor Bergamo-ähnlichen Zuständen schützen. Das zweite, die zweite Dynamik ist die sporadische, gleichmäßige Ausbreitung, die wir jetzt ja sehen im Rahmen der Reiserückkehrer. Auch hier gibt es Regeln, die nicht durch Covid-19 erst erfunden werden mussten. Das Wichtigste dabei ist, man kann noch so viele Leute in den Gesundheitsämtern anstellen, man kann da Tausende hinstellen, man wird es nicht schaffen, 100% der Überträger und der Infizierten zu finden, sondern die Gesellschaft muss lernen, mit dieser Infektion zu leben. Es gibt da keine Alternative, es sei denn, man würde vielleicht auf einer Insel mitten im Pazifik leben, was wir bekanntermaßen nicht tun. Und für diese Prävention gibt es auch bestimmte Regeln, die nicht befolgt worden sind. Und das Wichtigste ist, dass man neben den allgemeinen Präventionsmaßnahmen, Herr Knietz sagte es gerade, Hände desinfizieren, Mundschutz, Abstand, nicht ohne zielgerichtete, zielgruppenorientierte Präventionsmaßnahmen hinkommt. Das heißt, die Gesellschaft muss überlegen, wer ist am meisten mit dem größten Risiko unterworfen, und hier muss man unter Wahrung von Würde und Humanität, wohlgemerkt, präventiv tätig werden. Analog zum Krankenhaus, wenn wir dort eine MRSA-Epidemie haben, wen schützen wir? Wir schützen natürlich die Patienten unter Chemotherapie. Versuchen da über Einzelzimmer und bestimmte Maßnahmen eine zielgruppenorientierte Prävention zu betreiben. Genau dasselbe haben wir vor 40 Jahren oder 35 Jahren im HIV-Bereich gemacht. Da war der Durchbruch, dass wir zum Beispiel im Bereich der Drogenabhängigen Methadon geben konnten, was vorher strikt untersagt war, und wir zielgruppenorientiert etwas tun konnten. Von daher ist Kritik am jetzigen Vorgehen angebracht. Und zwar schon grundsätzliche Kritik, weil im Bereich der Infektionswissenschaften diese Dinge, die ich gerade ausgeführt habe, durchaus bekannt sind, lange schon bekannt sind. Insofern wäre also Pandemierat, Frage, ist das notwendig, durchaus die Antwort zu geben, dass das eine gewisse Dringlichkeit hätte, weil offensichtlich müssen wir zur weiteren Bewältigung der Situation unsere Perspektive deutlich weiten und öffnen. Das heißt, wir müssen neben den sehr guten Virologen, die unser Land hat, und den vor allen Dingen mit großen Zahlenmengen arbeitenden Epidemiologen Leute mit an den Tisch bringen, die von der Praxis der Infektionskontrolle und Infektionssteuerung was verstehen. Und davon haben wir viele Personen in unserem Land, denn wir kontrollieren jedes Jahr 700.000 nosokomiale, krankheitsverworbene Infektionen zum Beispiel. Das sind Spezialisten, die das können. Die wissen, wie man Herde identifiziert, und die insbesondere wissen, wie man diese schleichende, sporadische Ausbreitung zum Stoppen kann.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Kollegin Schulz-Asche.
Ja, meine Frage richtet sich an Frau Professor Ziesek von der Gesellschaft für Virologie. Wie bewerten Sie die Notwendigkeit einer Taskforce zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, und inwieweit kann diese Aufgabe durch den von uns vorgeschlagenen Pandemierat erfüllt werden oder ausgeübt werden?
Frau Professor Ziesek.
Ja, hallo. Ich hoffe, man hört mich, weil ich alles nur abgehackt von Ihnen höre. Wir haben ja von der GV eine Stellungnahme dazu verfasst, die nachzulesen ist. Wir würden das sehr begrüßen, dass es eine Taskforce mit interdisziplinärer Besetzung gibt, die entsprechende Best-Practice-Empfehlungen auch aufstellt und das kontinuierlich macht. Und begrüßen auch gerade die interdisziplinäre Zusammensetzung und würden aber vorschlagen, dass man auch bestehende Gruppen und Gruppierungen nutzt und die daran angliedert, weil zum Teil auch Doppelungen entstehen gerade.
Die nächste Frage stellt dann Frau Kollegin Schulz-Asche.
Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Professor Gerhardus von der Deutschen Gesellschaft für Public Health. Wie bewerten Sie die bisherige interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den externen wissenschaftlichen Fachgesellschaften und der Politik im Verlauf der Pandemie? Weshalb ist diese Zusammenarbeit so wichtig und welche Rolle könnte der von uns vorgeschlagene Pandemierat dabei spielen?
Herr Gerhardus.
Ja, vielen Dank. Wie ich eben schon kurz gesagt hatte, ist ein Problem im Moment die Ungleichgewichtigkeit von dem, was wissenschaftlich durchdringt. Wir haben natürlich zum einen das Infektionsproblem, aber 99% der Menschen sind eigentlich nicht von der Infektion betroffen, sondern von den Maßnahmen. Die Maßnahmen sind wichtig, das vorausgestellt, aber das bedeutet für sehr viele Leute, dass sie nicht mehr rausgehen können, nicht zur Arbeit gehen können, nicht zur Schule gehen können. Und da können halt Fachgesellschaften, die dazu beitragen können, werden zu wenig gehört. Es wurde eben die ABMF benannt, also die Arbeitsgemeinschaft medizinischer Fachgesellschaften, die eben tatsächlich auch mit medizinischen Fachgesellschaften abdeckt, aber viele andere eben nicht, wie Public Health, Soziologie oder Psychologie. Mhm. Es geht anderen aber auch darum, dass es eine integrierte Bewertung wichtig ist. Im Moment ist es eher eine Verzerrung oder ein Zerren am Problem. Ich mache jetzt mal am Beispiel Schulen. Wenn die Infektion, der Infektionsschutz im Vordergrund steht, dann geht es darum, wirklich die Schulen zu schließen. Wenn es aber darum geht, insbesondere Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu helfen, dann geht es eben darum, diese Schulen offen zu halten. Ein interdisziplinärer Rat hätte die Möglichkeit, diese verschiedenen Aspekte integriert zu betrachten, dann zu Lösungen zu kommen, die eben Kompromisse darstellen, zwischen Schulen zu öffnen und Schulen zu schließen. Insofern unterstützen wir die Einrichtung dieses Pandemierats, weil es eben so ist, dass alle Gesellschaften beteiligt sind und eben Lösungen präsentiert werden, die nicht aus einzelnen Aspekten heraus gemacht werden. Es sollten auch Fachgesellschaften tatsächlich sein, weil die Ressourcen haben von ihren mehreren tausend Mitgliedern, dann entsprechend auch Lösungen zu erarbeiten.
Eine letzte kurze Frage.
Ich natürlich auch, dass die entsprechenden Behörden beteiligt sind, wie RKI, Bauer und BZG. Vielen Dank.
Ganz kurz noch?
Eine ganz kurze Frage dann.
Habe ich mal ganz kurze Frage an Herrn Professor Kingeln, und zwar inwieweit die Politikberatung hinsichtlich der Pandemie zum Beispiel durch so einen Pandemierat verstetigt werden sollte, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch auf EU- und internationaler Ebene ein solcher Rat eben auch entsprechend die Politikberatung unterstützen könnte.
Naja, ob die kurz zu beantworten ist, aber Herr Professor Kingeln versucht es. Ja oder nein, genau. Er versucht es offensichtlich nicht mehr, weil er raus ist schon. Damit ist dann jetzt aber auch die Fragezeit soweit aufgebraucht. Ich bedanke mich nochmal bei allen Sachverständigen, Verbandsvertretern, auch bei den Abgeordneten, und schließe hiermit die Anhörung. Vielen Dank.